HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, ich grüße Sie. Fälle von Gewalt gegen Polizisten und Rettungskräfte machen regelmäßig Schlagzeilen, zum Beispiel nach der Silvesternacht in Berlin. Weniger im Fokus steht dagegen eine andere Gruppe von Beschäftigten im öffentlichen Dienst, Lehrerinnen und Lehrer. Dabei erleben auch sie im Alltag zunehmend Beleidigungen, Drohungen und manchmal auch körperliche Übergriffe. Eine neue Studie der Hessischen Beamtengewerkschaft DBB wirft jetzt ein Schlaglicht auf die verbale und körperliche Gewalt gegen Lehrkräfte an Hessens Schulen. Unsere Reporterin Alicia Lindhoff berichtet aus Frankfurt.
Ein ganz normaler Vormittag auf dem Schulhof einer Frankfurter Grundschule. Die Sonne scheint, viele Kinder sind verkleidet. Fasnachtszeit. Doch ganz so harmonisch ist das Schulleben hier nicht immer. Schulleiter Benedikt Gerling beobachtet, dass sich immer häufiger Lehrkräfte bedroht fühlen. Oft in Situationen, in denen sie Eltern auf ihre Pflichten hinweisen. Etwa, weil ein Kind in der Schule Zeichen von Vernachlässigung zeigt.
Das nehmen wir schon wahr, dass es zugenommen hat in den letzten Jahren. Die Bereitschaft der Eltern, verbal übergriffig zu werden. In der Hauptsache erleben wir das von Männern, vereinzelt ganz wenig, auch von Müttern. Wir haben auch schon gehört, ich bin schon wegen anderer Sachen im Gefängnis gewesen.
Inzwischen legen vor allem die Lehrerinnen manche Elterngespräche bewusst auf Tageszeiten, zu denen noch viel Betrieb in der Schule ist.
Wenn das den Kolleginnen nicht genug ist an Sicherheit, dann sagen sie auch von vornherein, Herr Gerling, ich bitte Sie, dass Sie da mit reingehen in das Gespräch.
Es sind nur ganz selten krasse Gewalterfahrungen, die Benedikt Gerling und sein Kollegium im Schulalltag erleben. Eher eine unterschwellige, wachsende Anspannung, die den ohnehin herausfordernden Beruf schwieriger macht. Dass es vielen Lehrerinnen und Lehrern so geht, zeigt eine neue Studie des DBB Hessen. In dessen Auftrag hatte ein Team um die Gießener Kriminologie-Professorin Britta Bannenberg Lehrkräfte befragt. Von denjenigen, die an der Umfrage teilnahmen, gaben fast 3 von 4 an, in ihrer Laufbahn Beschimpfungen und Beleidigungen erlebt zu haben. Fast die Hälfte wurde schon bedroht. Und jeder und jede 5. berichtet von körperlichen Übergriffen. Unter den anonym geschilderten Fällen sind auch solche wie dieser.
Schüler ist ausgeflippt, da er den Arbeitsauftrag falsch verstanden hat. Er rammte mir einen Stift durch die Handfläche, schlug mir ins Gesicht und trat mir vors Schienenbein.
Immer wieder erwähnt werden Fälle von Verleumdung und Diffamierung. Oft im digitalen Raum.
Im Internet wurden mehrere Instagram-Kanäle unter meinem Namen angelegt, über die dann gepostet wurde, ich würde Attentate begehen wollen und auch sexuelle Kontakte mit Kindern suchen.
Stefan Wesselmann ist hessischer Landesvorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung. Er sagt, dass sich immer öfter Lehrkräfte wegen verbaler oder körperlicher Gewalt an seine Gewerkschaft wenden. Viele fühlen sich mit den Problemen alleine gelassen.
Da werden Vorfälle heruntergespielt und bagatellisiert. Und wenn es um strafrechtlich relevantes Verhalten geht, was bei der Polizei angezeigt werden soll, dann wird das der betroffenen Lehrkraft alleine überlassen.
Wesselmann sieht vor allem die staatlichen Schulämter als Dienstaufsicht in der Pflicht, den Lehrkräften den Rücken zu stärken. Mit psychologischer und juristischer Beratung. Und im Zweifel auch, indem sie für sie Anzeige erstatten. Außerdem fordert er Veränderungen im Lehramtsstudium. Neben der reinen Wissensvermittlung bräuchten die Lehrkräfte heute viel mehr sozialpädagogische Kompetenzen und eben auch Strategien für Deeskalation. Benedikt Gerling, der Schulleiter der Frankfurter Grundschule, hat jahrzehntelange Erfahrung im Schulbetrieb. Er sei keiner, der gleich den Niedergang der Gesellschaft heraufbeschwört. Aber auch er sagt,
so eine Bedrohungslage hat sich erhöht. Die Fälle sind häufiger, als es noch vor 15 Jahren war. Und man muss dann Auge drauf haben. Man muss es ernst nehmen und muss gucken, dass man da zielgerichtet immer gegensteuert.
Verbale und auch körperliche Gewalt gegen Lehrkräfte in Hessen. Eine neue Studie verdeutlicht das Problem. Und Alicia Lindhoff hat uns darüber aufgeklärt. Viele von uns standen schon selbst drin, mögen sie aber nicht. Über viele Meter schlängeln sie sich durch die Wartehalle. Ja, und da kann oft viel Zeit vergehen, wenn man sozusagen drin gefangen ist. Warteschlangen am Flughafen vor den Sicherheitskontrollen. Aber jetzt hat das Warten für einige Passagiere ein Ende. Der Flughafenbetreiber Fraport probiert gerade am Frankfurter Flughafen sogenannte Smart Ways aus. Das heißt, wer sich online anmeldet, der darf zu einer bestimmten Zeit auf die Überholspur. Reporterin Gabi Beck hat sich das angeschaut.
Das Tor zur Überholspur beim Sicherheitscheck ist rot markiert. Eine Symbolfigur und eine gezeichnete Uhr weisen darauf hin, hier ist der Smart Way, hier geht es schneller. Für den, der sich innerhalb von 72 Stunden vorher angemeldet hat. An diesem Morgen kommen erst wenige Kunden durch dieses Tor. Schließlich läuft der Versuch erst seit ein paar Tagen. Jeder, der aber kommt, wird freundlich empfangen von Elena Dutzek, auch sie, erkennbar durch das rote Symbol auf ihrem Rücken.
Hallo, schönen guten Tag. Haben Sie über Smartway gebucht? Ja? Haben Sie Ihr Slot dabei? Lassen Sie mich bitte QR-Code scannen. Danke Ihnen, wunderbar. So.
Passagierin Stefanie Hertwig ist ganz aufgeregt. Endlich mal keine langen Schlangen vor ihrem Flug nach Nizza, sagt sie. Ob es wohl klappt?
Ich habe das also eingegeben, nur Smartway. Und ich habe nur die Route eingegeben, dann haben sie gleich die Flugnummern da gehabt und konnte ich mir aussuchen. Also das war bis dato. Alles gut.
Auch Ralf Stein zeigt stolz sein Smartphone mit dem QR-Code. Er will nach Budapest an diesem Morgen. Er kann es kaum glauben, dass es so einfach war, den Zeitslot bequem zu Hause am Laptop zu buchen.
Was ich mir konkret erhoffe, dass ich keine Stunde hier stehe, sondern was weiß ich, nach 5 Minuten sozusagen im Abflugbereich bin.
Damit das gelingt, garantieren die Fraport-Mitarbeiter, dass sich die angemeldeten Passagiere an den langen Warteschlangen vorbei gleich beim Sicherheitscheck anstellen dürfen.
Hinten natürlich hat die Person Priority. Ja, sie sehen schon zu, dass der Passagier möglichst schnell an die SIKO, also an die Sicherheitsspur kommt.
Die Fraport reagiert damit auf die Staus im vergangenen Sommer. Personalmangel hatte im Urlaubsverkehr für totales Chaos bei der Abfertigung gesorgt. Ob der Smartway an 3G jetzt alles richten wird? Ein Versuch ist es wert und möglicherweise auch ausbaubar, meint Fraport-Manager Volker Döring.
Es ist natürlich, Sie sehen es, wir haben immer ein relativ hohes Passagieraufkommen. Auch nicht immer ganz einfach, die Slots für jeden zu garantieren. Und das entscheiden wir dann im Laufe des Projektes, über den Sommer hinweg.
Über die neue Überholspur, die zu den Sicherheitskontrollen am Frankfurter Flughafen führt, hat uns Gabi Beck berichtet. Rund ein Jahr ist es jetzt her, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Seitdem tobt dort ein brutaler Krieg. In Deutschland ist von einer Zeitenwende die Rede. Das hat auch konkrete Auswirkungen auf die Bundeswehr. Zum Beispiel die Heeresflieger im nordhessischen Fritzlar. Seit Januar gehören sie jetzt mit ihren Tiger-Kampfhubschraubern zur Speerspitze der NATO. Was bedeutet das für die Soldaten und sind sie dieser Herausforderung gewachsen? Reporter Michael Pschibilla hat sie besucht.
Da hebt er ab, der Tiger, einer von rund 50 Kampfhubschraubern, die die Bundeswehr derzeit besitzt und die fast alle in Fritzlar stationiert sind. Ein Hubschrauber, der oft in der Kritik steht, weil immer wieder technische Probleme auftauchen, aber auch eine starke und gefürchtete Waffe mit präzisionsgelenkten Raketen. Aus diesem Grund sind die Heeresflieger aus Fritzlar jetzt auch Teil der NATO-Speerspitze, erläutert ihr Kommandeur Oberst Schmuck.
Der Tiger ist schlagkräftig als Unterstützung der Bodentruppen. Damit können wir uns auch entsprechend wehren.
Zur NATO-Speerspitze gehören, in nur 5 Tagen einsatzbereit sein, im Rahmen der Bündnisverteidigung an der NATO-Ostflanke, zum Beispiel 1000 Kilometer entfernt in Polen. Das ist für die Heeresflieger keine Selbstverständlichkeit. Es ist ein Kraftakt, sagt der Kommandeur.
Jeder hat seine Telefonnummer hinterlassen, jeder hat seinen gepackten Rucksack und jeder weiß, in 5 Tagen muss ich abmarschieren.
Die Aufgabe der Bundeswehr und auch die des Kampfhubschrauberregiments hat sich stark verändert. Bündnis- und Landesverteidigung sind wieder in den Fokus gerückt. Seitdem wird auch anders geübt, vor allem tief, erläutert einer der Piloten.
Mit extrem tief meine ich jetzt, dass wir uns, je näher wir an den Feind rankommen, immer tiefer bewegen. Und das ist zum Schluss 1-2 Meter zwischen den Bäumen entlang. Das ist aber eine Notwendigkeit, weil ohne die Erfahrung im Tiefflug kann man in einer realen Situation nicht bestehen.
Die neue Situation schafft neue Anforderungen. Sie macht aber auch die Grenzen deutlich. Das Kampfhubschrauberregiment aus Fritzlar, das einzige der Bundeswehr, hat eine Sollstärke von 36 Tigern. Aus dem Bundesverteidigungsministerium hieß es dazu vor einigen Monaten, nur 9 seien aktuell einsatzfähig. Das liegt auch an intensiven, von der Industrie diktierten Wartungsvorschriften. Noch einmal Oberst Schmuck.
Unsere Technik muss immens viel Arbeit investieren, damit der Hubschrauber rauskommt. Aber wenn er fliegt, dann ist er das Beste, was es gibt.
Es gibt also noch Luft nach oben. Der aktuelle Auftrag, Teil der NATO-Speerspitze zu sein, könne dennoch erfüllt werden, heißt es. Konkret bedeutet das 4 Hubschrauber plus 2 in Reserve.
Das war ein Bericht von Michael Pschibilla aus Nordhessen über das Kampfhubschrauberregiment in Fritzlar. Es gibt Wörter, die verraten nichts darüber, was sie bedeuten. Das Wort Baum zum Beispiel verrät uns nicht, wie ein Baum aussieht. Oder wer das Wort Buch nicht kennt, kann sich die Bedeutung nicht aus der Form und Beschaffenheit des Wortes erschließen. Aber es gibt auch Wörter, die rein aufgrund ihrer Laute etwas darüber verraten, was sie meinen. Diese Wörter heißen Ideophone und die werden zurzeit an der Frankfurter Goethe-Universität erforscht. Jan Tussing.
Idiophone sind sprachliche Gesten. Wer beim Reden gestikuliert, unterstreicht seine Worte mit Händen. Wer seine Wirkung aber sprachlich unterstreichen will, nutzt Idiophone. Ratzfatz, ruckzuck, schwuppdiwupp und schon bekommt der Satz eine stärkere Wirkung, sagt die Sprachforscherin Catherine Barnes.
Man zeigt, wie das ist. Also so plitschplatsch klingt wie nass und man bekommt dann das Bild im Kopf davon, was da beschrieben wird, statt das einfach zu übersetzen.
Catherine Barnes erforscht die Wirkung von Idiophonen. Wenn zum Beispiel in dem Märchen der Froschkönig der Frosch plitschplatsch die Treppe zum Schloss hinaufsteigt, dann entsteht beim Hörer ein stärkeres Bild. Catherine Barnes promoviert an der Frankfurter Goethe-Universität über diese erstaunlichen Wörter.
Was wir genau forschen, ist, zum wie Idiophone zur Bedeutung beitragen, wie wir das dann mit normalen Worten vergleichen können.
Wer seine Worte mit Gesten unterstreicht, vermittelt Bedeutung auf einer anderen Ebene. Catherine Barnes untersucht, ob das bei Idiophonen auch der Fall ist. Beobachten können wir das in der Alltagssprache. Vor allem unter Freunden werden Idiophone häufig verwendet. Sie lösen im Gehirn etwas anderes aus als normale Wörter, bei denen keine Bilder entstehen. Es geht also auch ums Gefühl und unsere Sinne.
Für mich ist es eher Linguistik, also Semantik und Pragmatik, also die Bedeutung und die Verwendung von Idiophone. Aber wir wollen eigentlich mit Neurolinguistik arbeiten und auch schauen, welche so Effekt Idiophone im Gehirn haben, weil die dann mit dieser sinnlichen Wahrnehmung zusammenhängen.
Die sinnliche Wahrnehmung von Idiophonen kennen alle, die Comics lesen. Denn Comics sind pickepacke voll mit Idiophonen, sagt Comic-Experte Alex Jakubowski.
Ja, wenn wir Comic definieren als Kombination von Bild und Text, dann sind diese Begriffe eine kongeniale Ergänzung, weil sie eben das ausdrücken, was ein Zeichner gar nicht mehr zeichnen muss oder vielleicht auch zeichnen kann.
Kratz, quietsch, ächz, stöhn. Mit solchen Wörtern schmücken Comiczeichner ihre Bilder und schaffen damit ruckizucki eine andere Wirkung. Und die Comicsprache hat sich dabei ratzfatz weiterentwickelt, sagt Alex Jakubowski.
In Deutschland spielt Erika Fuchs eine große Rolle. Die hat in den 50er Jahren Donald Duck Comics übersetzt vom Amerikanischen ins Deutsche. Und die hat diese lautmalerischen Begriffe etabliert im Prinzip. Ja, da gibt es ganz viele Ächz, Stöhn, Wirk, Knirsch, Klatsch, Klatsch. Das geht alles auf Erika Fuchs zurück.
Grummel, Grummel, Kicher, Kicher. Was haben wir also dank Erika Fuchs über Comics gelernt? Grübel, Grübel. Wer seinen Worten Piff, Paff, Puff mehr Bedeutung verleihen will, der schmückt sich mit Idiophonen. Dann geht die Wirkung Holterdiepolter unter die Haut. Mit Idiophonen im Sprachgepäck zaubert sich schwuppdiwupp Kartoffelsupp ein Lächeln auf unsere Lippen. Einfach mal ausprobieren. Funktioniert immer.
Idiophone, über diese lustigen Wörter, bei denen man gleich weiß, um was es geht, wird zurzeit an der Frankfurter Goethe-Uni geforscht. Darüber berichtet hat Reporter Jan Tussing. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und alles Wichtige aus Hessen finden Sie wie immer auch auf hessenschau.de.